Hallo, kurze Info, bevor wir starten. Verpasst auf keinen Fall unsere 11KM-Sonderfolge morgen früh zur US-Präsidentschaftswahl. In der 11KM-Redaktion stehen schon literweise Kaffee bereit und Nervennahrung für die lange Wahlnacht. Die verfolgen wir für euch in Echtzeit. Wir schalten zu unseren Korrespondenten in den entscheidenden Swing States und erzählen euch dann morgen gegen 8 Uhr, was ihr über Nacht verpasst habt. Die Folge zur US-Wahlnacht nicht verpassen könnt ihr, wenn ihr 11KM abonniert. Jetzt geht erstmal los mit der heutigen Folge. Oshin Oh ist 34 Jahre alt und gerade Vater geworden, als er von der Polizei erschossen wird. Er könnte vielleicht noch leben. NDR-Journalistin Britt Rösner erzählt bei 11KM die Geschichte eines umstrittenen Polizeieinsatzes. Ein Einsatz bei einem Mann, der in diesem Moment offenbar in einer tiefen psychischen Krise steckt. Hätten die Polizisten das erkennen müssen? Eine wichtige Frage, nicht nur für Oshins Familie. Denn die Geschichte seines Todes ist kein Einzelfall. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Mittwoch, der 5. November. Hallo Britt.
Hallo Viktoria.
In dieser Folge geht es um Oshin. Das ist ein irischer Vorname. Wer ist Oshin?
Ja, Oshin ist irischer Staatsbürger, hat aber auch die britische Staatsbürgerschaft. Sein Vater kommt aus Großbritannien, seine Mutter ist Irin. Er ist geboren worden in Spanien und aufgewachsen in Frankreich, also sehr international, und ist dann zum Studium auch nach Deutschland gegangen. Er ist Ingenieur und arbeitet für einen großen Flugzeughersteller hier in Hamburg. Und er geht nicht allein nach Hamburg, er hat vorher seine Frau kennengelernt auf Reisen. Die beiden haben sich beim Couchsurfen kennengelernt. Dann, genau, haben sie sich unterhalten und gleich gut verstanden, sagt sie. Und sie waren gleich auf einer Wellenlänge und sind dann eben zusammengekommen und dann 2011 gemeinsam nach Hamburg gegangen. Und überlegen sich, dass sie gerne zusammenbleiben wollen und dass sie gerne eine Familie gründen wollen. Schauen auch immer so ein bisschen nach Häusern und finden auch was im Süden von Hamburg, nicht zu groß, nicht zu klein, so beschreibt es die Frau, genau richtig. Und erwarten dann 2019 eben auch ihr erstes gemeinsames Kind.
Ja, das klingt doch nach einer glücklichen kleinen Familie.
So klingt es, genau. Und dann ist es aber so, dass sich was verändert. Und zwar ist es so, dass die Geburt sehr kompliziert ist. Es muss ein Kaiserschnitt gemacht werden, das Kind hat eine Infektion, muss danach einige Zeit auf die Intensivstation. Das heißt, man musste ständig sich die Hände desinfizieren. Und zeitgleich ist es dann auch so, dass Oshin mit einem Ausschlag auf das Desinfektionsmittel reagiert. Er darf dann nicht mehr zu Mutter und Kind, eben wegen diesem Ausschlag. Und da beginnt es, dass er so ein Misstrauen entwickelt und das Gefühl hat, irgendwie man will ihm was Böses. Und er hat auch das Gefühl, dass er seine Frau und sein Kind beschützen muss. Er hat halt das Gefühl, hier läuft irgendwas schief und die helfen mir hier nicht und ich werde hier nicht so behandelt, wie ich das eigentlich erwarte. Und das ist dann ja auch was, was für uns gar nicht mehr so rational zu begreifen ist, wo man von außen sagen würde, mein Gott, es ist ein Ausschlag, besorgt dir eine Salbe in der Apotheke, wo ist das Problem? Aber das Ding ist, bei solchen psychischen Erkrankungen, und es scheint ja dann möglicherweise der Anfang einer Psychose zu sein, ist es nicht mehr für uns rational, für ihn aber total.
Okay, und was wird daraus?
Die werden dann bald aus dem Krankenhaus entlassen und es wird dann zu Hause aber nicht besser, sondern eigentlich immer dramatischer. So schildert es dann auch die Ehefrau. Sie sagt, sie ist an dem besagten Tag aufgewacht und hat gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht.
Er hat so viele verschiedene Sachen ins Schlafzimmer mitgebracht. Alles, was da nicht hingehört. Metall, alles aus der Küche.
Das sind die Worte von Oshins Frau, die aus Osteuropa kommt. Ihre Stimme haben wir nachgesprochen. Sie möchte nicht erkannt werden, um nicht mehr auf die Geschichte ihres Mannes angesprochen zu werden.
Er war zu nervös. Er hat etwas gesagt, was aber keinen Sinn gemacht hat. Er hat das Böse erwartet und auch alle Spiegel abgedeckt.
Es war dann schon auch so, dass er immer sein Handy in den Kochtopf gelegt hat, wegen der Strahlung. Er hat teilweise den Strom abgestellt, erzählt sie. Das sind so Bilder, wo mir Fachleute dann auch gesagt haben, ja, das kommt uns bekannt vor und das kennen wir eigentlich von Menschen in Psychosen.
Eine Psychose, das ist eine psychische Erkrankung und dabei haben Menschen Schwierigkeiten, die Realität richtig wahrzunehmen. Da geht es um Realitätsverlust, Wahn. Manche haben Halluzinationen und das würde ja passen, ne?
Genau, und mir wurde auch erklärt, dass das für die in dem Moment aber total real ist. Mhm. Das ist für die in dem Moment Realität und das ist die Wahrheit.
Ich hatte so etwas mit ihm vorher noch nie erlebt. Das, was er zu Hause gemacht hat. Das war nicht aufgrund von Hass, sondern er hatte sich verloren.
Er sagt auch sowas wie, jeder, der hier ins Haus kommt, den bringe ich um, ich beschütze euch. Und sie merkt, sie kommt gar nicht mehr an ihn ran. Sie sagt ihm dann noch, geh mal nach draußen an die frische Luft, aber das bringt eben alles nichts.
Also das heißt, das ist kurz danach?
Genau, das ist 2 Tage später. Also sie werden entlassen,
ja.
Am Montag und am Mittwoch kommt es zu diesem Vorfall.
Am Anfang sagt seine Frau noch, geh mal an die frische Luft.
Mhm.
Aber das hilft nichts. Wie geht das weiter?
Er ist ganz nervös, beschreibt sie. Er läuft hin und her. Sie kommt nicht mehr an ihn ran. Und er redet Dinge, die nicht mehr verständlich sind. Und sie fängt dann eben an, sie liegt da ja mit Kaiserschnitt, das muss man ja auch immer wissen. Die ist ja auch nicht mobil, sondern sie liegt halt im Bett.
Ja.
Und versucht eben per Handy Freunde und auch seinen Bruder zu erreichen, um zu fragen, was mache ich jetzt eigentlich?
Mhm.
Und die sagen ihr, ja, ganz ehrlich, ruft die 112 an. Da muss ein Arzt kommen. Und das tut sie dann auch. Sie wählt die Leitstelle der Feuerwehr, die 112, und beschreibt eben, dass ihr Mann verrückt geworden sei und dass er eben aber auch überall im Haus Messer verteilt. Und ich habe sie dann gefragt, wie das für sie war. Und sie sagt halt, es war eine total verunsichernde Situation. Also sie hat es halt gesehen, die Messer waren halt eben auch im Bett, wo sie mit dem Baby liegt. Und sie konnte eben auch nicht mehr das einordnen. Und sie war schon auch aufgelöst, hat aber auch immer klar gesagt, wohl, dass sie einen Arzt für ihn braucht.
Er hat uns nicht mit dem Messer bedroht. Er hat die Messer ins Zimmer mitgebracht. Sie waren im Zimmer und sogar im Bett. Und wenn man das sieht, dann fühlt man sich unsicher. Und es ist ganz klar, man muss das irgendwie schnell lösen.
Sie versucht sich also Hilfe zu rufen. Was sagen die Leute in der Leitstelle?
Die hören dann vor allen Dingen das Wort Messer, also er verteilt Messer und sagen dann, pass auf, ihr leitet nicht an die Polizei weiter. Da bist du richtig. Und dann wird sie eben an die Polizei weitergeleitet und beschreibt eben hier auch nochmal, dass sie einen Arzt für ihren Mann braucht, dass irgendjemand kommen muss, der ihn beruhigt.
In meinem Land gibt es eine bestimmte Nummer bei solchen Situationen. Dann kommen die Ärzte und geben eine Beruhigungsspritze. Und dann guckt man weiter, was war da los und was hat das verursacht. Das habe ich mir hier auch vorgestellt, mehr oder weniger.
Und erzählt dann eben auch nochmal, dass er überall Messer verteilt. Sie benutzt aber nicht das deutsche Wort Messer, sondern sie sagt wohl das englische Wort Knifen.
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 Müsste es nicht Knives heißen?
Müsste so heißen, sie sagt aber wohl Knifen und das hat möglicherweise auch nochmal zur Verwirrung geführt in der Leitstelle. Da gibt es offenbar auch eine Sprachbarriere an dem Tag.
Und wer kommt dann?
Die Polizei alarmiert dann 4 Streifenwagen. Die kommen dann kurz vor 10 am 22. Mai 2019 zu dem Haus. Und es sind insgesamt 10 Polizistinnen, die dann eben vor dem Haus stehen und versuchen reinzukommen. Die Polizei geht dann eben hoch ins Obergeschoss und Oisin merkt das dann auch und setzt sich nach Aussagen der Ehefrau einen Kochtopf auf den Kopf und sagt, bleib hier und will den Raum verlassen. Und ich habe sie dann auch gefragt, was sie ihm noch gesagt hat und dann sagte sie eben, dass sie ihm nur noch gesagt hat, I love you. Dann geht nach ihrer Aussage alles sehr schnell und sie hört es dann auch knallen und glaubt noch an Feuerwerk und wird dann aber auch bald an ihm vorbei nach draußen geführt. Und da glaubt sie noch, dass er vielleicht einfach nur schwer verletzt ist. Und später auf der Polizeiwache erfährt sie dann, Oisin ist tot.
Das ist natürlich ein wahnsinniger Schock. Du hast gesagt, Oisins Frau war nebenan und sie kann gar nicht genau sagen, was da passiert ist. Wie beschreibt denn die Polizei die Situation?
Die Polizei versucht ins Haus zu kommen, sie klopfen, sie rufen, sie stellen fest, die Haustür ist verbarrikadiert und sehen dann offenbar wohl, dass der Oisin vom Erdgeschoss nach oben ins Obergeschoss geht. Das ist wohl so eine Milchglaswand, also man kann so ein bisschen was sehen. Und dann entscheiden sie, okay, wir müssen da jetzt rein. Wir wissen nicht, was in diesem Haus passiert. Und sie fangen an, die Terrassentür einzutreten und ins Haus zu gehen. Und in dem Haus ist es wirklich wohl chaotisch. Er hat nicht nur die ganzen Sachen aus der Küche ins Schlafzimmer gebracht, er hat auch angefangen, unten so ein bisschen sich zu verbarrikadieren. Also es lagen wohl überall Möbel, Lebensmittel, Kleider. Es ist wirklich ein Chaos, in das die Polizei da kommt. Er hat alle Fenster verdunkelt. Das heißt, so richtig viel Licht haben die auch nicht, als sie da reingehen. Sie bahnen sich dann einen Weg durch das Erdgeschoss und rufen dann aber auch schon immer laut, er soll runterkommen, er soll runterkommen. Mhm. Die gehen davon aus, dass sie da möglicherweise in Lebensgefahr schwebt. Und sie finden dann auf dem Wohnzimmertisch wohl was aussieht wie Gewehrpatronen. Und warnen sich dann auch, der Mann ist bewaffnet. Und erst später stellt sich heraus, dass es ein Feuerzeug war. Aber das sorgt natürlich dann wohl auch dafür, dass Polizei noch mal von extremeren Voraussetzungen ausgeht. Mhm. Und das führt dazu, dass offenbar, so kann ich es mir vorstellen, dass da die Anspannung bei der Polizei auch noch mal steigt.
Und wie ist das dann, als die aufeinandertreffen?
Die entscheiden sich dann, ins Obergeschoss zu gehen. Da ist das Schlafzimmer und das Kinderzimmer und so. Oben soll es dunkel sein und es soll eng sein. Es gehen dann drei Polizisten die Treppe nach oben und sie rufen, er soll runterkommen, und darauf reagiert er aber nicht. Und sie sehen ihn durch die offene Schlafzimmertür, die steht so ein Spalt auf. Und dann ist es wohl so, dass er mit einem Messer in der Hand auf sie zugelaufen sein soll. Dann habe die Polizei ihn laut aufgefordert, stehen zu bleiben. Sie haben Pfefferspray eingesetzt. Das hilft aber alles nichts. Und dann habe man keine andere Möglichkeit gehabt, als auf ihn zu schießen. Und es schießt dann ein Polizist, läuft die Treppe runter und sein Kollege schießt nochmal 5-mal. Und am Ende stellt sich raus, dass eben Oshin 5-mal getroffen wurde und am Ende daran stirbt, dass beide Lungenflügel verletzt sind und das Herz getroffen ist.
So schildert die Polizei, was da im Wohnhaus von Oshin passiert sein soll. Hat denn Oshin die Polizisten tatsächlich mit einem Messer angegriffen?
Das kann man am Ende nicht wissen, weil am Ende derjenige, der vor Ort da oben war, die Aussage verweigert. Das ist sein gutes Recht. Und der Rest unten war, im Erdgeschoss. Am Ende wird man das nicht aufklären können. Mir ist nur aufgefallen, dass das nicht alle bestätigen können danach.
Und mal angenommen, diese Situation war so, wie sie beschrieben wird. Ganz grundsätzlich, hätte es da einen Unterschied gemacht, wenn die Polizei anders aufgetreten wäre?
Also, was man weiß, ist, dass Menschen in psychischen Krisen auf laute Ansprache und auf Pfefferspray eben sehr, sehr anders reagieren als normale Menschen. Mhm. So, also wenn wir von der Polizei angebrüllt werden und die gehen da laut rein und die machen klar, dass man jetzt den Anweisungen zu folgen hat. Mhm. Und wenn ich Pfefferspray ins Gesicht kriege, dann würde mich das stoppen, denke ich. Aber es funktioniert eben bei Menschen in psychischen Krisen zumeist nicht. Ich glaube, man kann sagen, wenn Polizei da reingeht, dann sind die laut und dann machen die eine Ansage und dann wollen die, dass man folgt. Und wenn man nicht folgt, kommt im Zweifel das Pfefferspray und dann folgt man. Mhm. Und das funktioniert bei rational handelnden Menschen. Mhm. Wo es nicht gut funktioniert, grundsätzlich gesprochen, ist bei Menschen in psychischen Krisen. Das haben wir bei vielen Fällen schon gesehen, dass dieses laute Ansprache nicht funktioniert, weil sie im Zweifel gar nicht erreicht. Und Pfefferspray hat eher den Effekt, dass sie noch aufgeregter sind und dann Dinge tun, die sie nicht tun sollten. Also genau, diese Einsatztaktik oder diese Methodik oder dieses Vorgehen funktioniert bei Menschen, die rational handeln, aber eben nicht gut bei Menschen in psychischen Krisen.
Was wäre denn das richtige Vorgehen in so einer Situation?
Ich war in einer Psychiatrie hier in Hamburg und habe die Frage auch gestellt. Und da war den Menschen wichtig zu sagen, dass das wirklich keine leichten Situationen sind. Das ist schon schwierig und es gibt eben auch Menschen in psychischen Krisen, die sind aggressiv, die sind gewaltvoll gegen sich und auch gegen andere. Das kennen die schon auch. Grundsätzlich sagen sie, man muss eben versuchen, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, eher Ruhe zu bewahren, denen zu signalisieren, dass man versteht, dass da gerade eine große Unruhe und eine große Unsicherheit ist. Und dann versuchen, Draht zu denen zu bekommen. Es ist eben manchmal ein ganz schmaler Grat, ob das dann funktioniert oder nicht, aber es funktioniert eben auch oft. Für uns wirken diese Situationen bizarr, oft. Und für die Menschen in Psychosen ist das aber Realität und total normal. Und so war es möglicherweise auch da in diesem Haus, denn Oshin sah ja auch nicht normal aus. Der hatte, wie seine Frau sagt, der hat sich einen Kochtopf auf den Kopf gesetzt, als er das Schlafzimmer verlassen hat. Er hat sich einen Lendenschutz gebastelt aus Handtuch und Schal und war nur in Boxershorts und Unterhose Und wenn man das sieht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das auch verunsichernd ist.
Und weiß die Polizei darum und hat unterschiedliche Herangehensweisen?
Die Polizei ist total unterschiedlich auf solche Dinge aus- und fortgebildet, kann man sagen. Mhm. Wir haben eine Abfrage gemacht in allen Bundesländern. Und man kann sagen, dass, was die Ausbildung angeht, dass alle irgendwie behandeln. Außer in zwei Bundesländern da nicht so richtig viel, aber die anderen haben das in der Ausbildung schon. Also da geht es darum, was sind Psychosen, was ist Borderline, da wird darüber gesprochen und sich damit auseinandergesetzt. Und dann ist ja aber auch entscheidend, was passiert in der Fortbildung, wenn ich vielleicht schon 10 Jahre meinen Streifendienst da getan habe. Mhm. Und da kann man sagen, dass Veranstaltungen, die sich explizit nur mit diesem Thema beschäftigen und die für alle verpflichtend sind, eigentlich auch nur in 3 Bundesländern vorgeschrieben sind. Hamburg sagt, wir haben das explizit, diese Tagesveranstaltung, und das müssen auch Kollegen machen, aber eben nicht alle. Das macht ein Teil der Kollegen, macht es, und die gehen dann in die Truppe und sollen als Multiplikatoren wirken. Und dann gibt es aber Kriminologen, die sagen, das wird nicht reichen. Die paar Tage Fortbildung reicht nicht. Eigentlich muss man da sehr viel länger sich mit auseinandersetzen.
Ich höre Sie perfekt, ja.
Ich habe mit dem Kriminologen Raphael Bär gesprochen, der war selber an der Polizeiakademie in Hamburg tätig.
Ich glaube, wichtig ist hier tatsächlich, man darf nicht nur in Kontakt kommen mit den anderen Lebenswelten, sondern man muss trainieren und man muss die Situationen erlebt haben, in denen es zu solchen Eskalationen kommt.
Und der fordert eigentlich, dass Beamtinnen und Beamte für 6 oder für 9 Monate mal auf psychiatrische Stationen gehen und sich anschauen, wie eben das Personal dort mit Menschen in Psychosen oder in psychischen Krisen umgeht.
Und ich wundere mich sehr, dass nichts, aber auch gar nichts in diese Richtung ausprobiert wird oder versucht wird.
Und ich habe das dann auch besprochen mit dem Polizeigewerkschafter Lars Osburg. Und der sagt, ja, fände auch super. Aber der Schichtplan gibt das eben einfach nicht her.
Das ist eine Frage von Personal, von Ressourcen. Und dann wünscht man sich sicherlich, dass man noch vertiefend was machen kann. Das will ich bestätigen. Ich würde mir schon wünschen, dass wir so viele Kolleginnen und Kollegen haben, dass wir auch mal Leute aus dem Dienst rausnehmen können für Fortbildungsmaßnahmen. Allein dafür reicht das Personal im Alltag absolut nicht aus.
Also man könnte mehr tun. Polizisten sind offenbar nicht ausreichend für diese Art von Situationen geschult, in der sich Oshin befunden hat. Aber seine Frau hatte sich ja bei der Leitstelle gemeldet und angedeutet, wie es ihm geht. Wurde das nicht weitergegeben?
Also, was ich sagen kann, ist, dass nach Aussagen der Ehefrau sie das bei der Leitstelle der Polizei formuliert. Mhm. Also sie sagt, ich komme nicht an ihn ran, er verhält sich verrückt, er deckt Spiegel ab, er verbannt alles Plastik aus dem Haus, er redet wirres Zeug, ich glaube, er hat einen Burnout, er braucht einen Arzt, es muss jemand kommen, der ihn beruhigt.
Und das heißt, eigentlich hätte entweder bei der 112 oder bei der 110 in der Leitstelle da jemand verstehen müssen, welche Situation das ist und jemand anders schicken als die Polizei?
Ich weiß ja nicht, ob sie das so verstanden haben, weil es eben keine Aussage dazu gibt, ob denen klar war, dass er in einer psychischen Ausnahmesituation war. Wir haben versucht, mit der Polizei dazu ins Gespräch zu kommen. Wir haben konkrete Fragen gestellt, ob denn der gesundheitliche Zustand Thema war vor diesem Einsatz, ob das mal fallen gelassen wurde. Aber diese Fragen beantworten sie uns nicht, verweisen auf ermittlungstaktische Gründe. Ich weiß nicht, ob sie es wussten. Klar ist, sie wissen, sie gehen dahin mit Mann attackiert, Frau und Kind mit Messer. Was man aber sehen kann, dass es immer wieder Fälle gibt, die sich auch immer wieder ähnlich lesen und dass man schon die Forderung haben muss und aufstellen kann, dass da vielleicht was abgeleitet wird mal. Aber um quasi Strukturen zu verändern, müsste man ja erstmal wissen, an welchen Stellen man ansetzen kann. Und das kann man nicht so richtig gut, weil eben in der Statistik gar nicht erfasst ist, wie häufig Polizisten auf Menschen schießen, die in psychischen Krisensituationen sind. Da gibt es gar keine Zahlen. Die Innenminister erheben zwar, wie oft Polizisten auf Menschen schießen, sie erheben aber nicht, wie häufig diese Menschen in psychischen Krisen womöglich sind. Es gibt diesen Verein Institut für Bürgerrechte und öffentliche Sicherheit und die sammeln im Grunde Artikel und alles, was öffentlich zugänglich ist. Und geben dadurch eben mal einen Überblick, um überhaupt eine Idee zu bekommen, worüber reden wir hier eigentlich. Und ich habe mir auch die Zahlen dort angeschaut, wie viele Menschen seit Oshin bei einem Polizeieinsatz erschossen wurden. Und das sind seit 2019 bis heute 36 weitere Menschen. Und wenn man das dann mit der Gesamtzahl aller Menschen, die erschossen wurden, vergleicht, dann muss man sagen, dass eigentlich fast jeder Zweite wahrscheinlich in einer psychischen Krisensituation war.
Okay, also das heißt, der Anteil von Menschen in einem psychischen Ausnahmezustand an Menschen, die erschossen werden von der Polizei, der ist sehr hoch mit ungefähr der Hälfte, oder?
Genau, jeder Zweite.
Wenn wir jetzt nochmal auf den Fall von Oshin schauen, dann scheint er ja einer von denen gewesen zu sein, der in so einer psychischen Ausnahmesituation war. Wenn die Polizei auf jemanden schießt, dann wird ja grundsätzlich immer ermittelt. Wie werden denn solche Fälle aufgearbeitet? Also wie wird geprüft, ob die Polizei sich korrekt verhalten hat?
Genau, nach solchen Fällen kommen ja dann die Ermittlungen. Und die Ermittler, und die gucken sich das an. Und in Hamburg ist es so, da kommt dann das Dezernat für interne Ermittlungen und die prüfen dann die ganzen Spuren. Und es ist lange geprüft worden in diesem Fall. Und es gab Gutachten, es wurden die ganzen KollegInnen vernommen, die haben ihre Berichte geschrieben, es wurde die Ehefrau vernommen, die Eltern wurden befragt, als sie nach Deutschland gekommen sind, die Nachbarn wurden befragt, Freunde, Arbeitskollegen. Und dann wurde eben ein Bild zusammengesetzt. Aber am Ende ist es dann so gewesen, dass gesagt wurde, den genauen Tathergang können wir nicht konstruieren, weil eben die Schützen von ihrem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch machen. Das dürfen sie, das ist ihr gutes Recht. Und dann mussten sie sich eben auf Indizien stützen. Und für die Staatsanwaltschaft war dann klar, die Indizien belegen, es habe sich um eine Notwehrlage gehandelt und die Polizisten haben in Notwehr geschossen und deswegen ist das Ermittlungsverfahren eingestellt worden.
Die Ermittlungsbehörde sagt also vereinfacht, hier ist alles richtig abgelaufen, das war alles in Ordnung. Wie unabhängig wurde dieser Fall denn untersucht?
In Hamburg kommt dann die interne Ermittlung. Das ist ein Dezernat, was nicht beim Polizeipräsidium angesiedelt ist, sondern bei der Behörde, um da mehr Unabhängigkeit zu schaffen. Da ist Hamburg auch sehr viel weiter als andere Bundesländer, wo es dann oft eben das Nachbarrevier ist, was ermittelt. Ich habe mit Professor Tobias Singelstein zu diesem Thema gesprochen. Der ist Kriminologe und Strafrechtler an der Uni Frankfurt.
Der Staat wird sich immer schwerer damit tun, seine eigenen Amtsträgerinnen und Amtsträger zu verfolgen. Und die Polizei als Organisation und als Behörde wird es immer auch Möglichkeiten haben, sich in diesen Aufarbeitungsprozessen Vorteile zu verschaffen. Und deshalb wäre es, glaube ich, schon wichtig, dass wir eine Stelle außerhalb der Polizei und außerhalb der klassischen Justizbehörden haben, die für solche Verfahren zuständig ist, die in besonderer Weise unabhängig ist.
Weil am Ende sind es immer noch Polizistinnen, die gegen Polizistinnen ermitteln. Das bleibt. Und er fordert eigentlich, wie es auch in anderen Ländern üblich ist, dass es komplett unabhängige Kommissionen gibt, die sich das angucken, wo dann eben vielleicht auch Menschen drin sind, die nicht nur aus den Polizeikreisen kommen.
Mhm.
Und die dann prüfen und überlegen, ob das was ist, was vor Gericht verhandelt werden müsste oder nicht.
Und wie geht es denn jetzt Oshins Familie nach den Ermittlungen zu seinem Tod? Du hast ja gesagt, dass auch die Eltern von ihm befragt worden sind.
Ich denke, das ist die typische, übliche Ausrede für diese Staatsanwältin in Deutschland.
Die haben ja dann nochmal auch Beschwerde eingelegt bei der Generalstaatsanwaltschaft. Die hat dann aber bestätigt, dass das, was die Staatsanwaltschaft sagt, stimmt. Und die wollen sich aber damit nicht zufrieden geben, weil sie sagen, wir haben wirklich das Gefühl, hier ist was vertuscht worden. Hier ist es zu eng beieinander, Polizei und Staatsanwaltschaft, trotz dass es dieses Dezernat für interne Ermittlungen gibt.
Dann hatten wir das Gefühl, das Rechtssystem funktioniert nicht. Wir haben keine Transparenz, wir haben keine Gelegenheit, uns auszudrücken.
Und die haben jetzt eben Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eingereicht, weil sie auf diesem Weg jetzt zu ihrem Recht kommen wollen. Sie sagen halt, es reicht halt nicht, wenn da juristisch was passiert. Man muss eben auch sehen, dass was passiert. Und wir müssen gehört werden. Und es kann nicht sein, dass das halt irgendwie hinter verschlossenen Türen passiert.
Justice must not only be done, it must be seen to be done. Wir wollen einfach nicht, oh, also gut, Schluss, alles vorbei. Nein, wir müssen weitermachen, immer.
Und die sagen halt, sie geben nicht auf, sie werden das jetzt alles ausschöpfen.
Wir werden niemals aufgeben. Niemals.
Und das Interessante ist, dass der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte das jetzt angenommen hat. Also die gucken sich diesen Fall an, die prüfen den. Und dann könnte es eben sein, je nach Urteil, da muss man dann schauen, aber es könnte eben sein, dass Deutschland dann aufgefordert wird, Vorkehrungen zu treffen, dass es eben unabhängiger womöglich abläuft.
Also Oisins Eltern fordern mehr Unabhängigkeit, wenn es um die Ermittlung nach solchen Todesfällen geht. Aber die Frage ist ja auch, hätte Oisin überhaupt sterben müssen? Wie geht denn seine Frau mit dieser schwierigen Frage um?
Oisins Frau wünscht sich eigentlich, dass sich das Protokoll der Polizei ändert. Sie sagt, sie habe schon das Gefühl gehabt, dass die halt so handeln, wie sie handeln. Aber sie möchte eben, dass anderen Menschen das erspart bleibt, was sie erlebt hat. Ich meine, sie ist jetzt alleinerziehende Mutter, sie muss jetzt hier alleine klarkommen.
Ich mache mir seitdem immer viele Sorgen. Und ich glaube, dieses Gefühl wird mich nun immer begleiten.
Und sie wünscht sich eigentlich, dass sich Strukturen ändern. Und dass man von diesem Fall ableitend dann eben vielleicht auch Ideen hat, wie diese Strukturen geändert werden könnten. Dafür müsste man ja genau wissen und schauen, wo sehen wir die Ansätze. Und dadurch, dass die Staatsanwaltschaft in solchen Fällen eben häufig sagt, da ist alles richtig gelaufen. Und nach Auffassung der Staatsanwaltschaft war das rechtens, weil es war Notwehr. So. Und die Staatsanwaltschaft geht ja nicht her und sagt, aber an den und den Stellen könnten wir es vielleicht besser machen. Aber es gibt eben Kriminologen, die sagen, wenn wir uns die Gesamtzahl aller Fälle angucken, dann fällt eben auf, dass wir die Beamten besser fortbilden müssten. Es fällt auf, dass wir dafür sorgen müssten, dass psychisches Fachpersonal in schneller Zeit an den Einsatzort kommt. Das kostet eben Geld, aber das wäre hilfreich. Grundsätzlich gibt es vielleicht andere Mittel, die wirksam sind, was Messer angeht, wenn Menschen in psychischen Krisen sind, außer die Schusswaffe. Da sagt der Polizeigewerkschafter, das ist das einzige Mittel, was wirksam ist und was wir haben. Das ist der Schusswaffengebrauch. So ist das halt. Und dann kommen wieder die Kriminologen und sagen, na ja, also es gibt schon auch, es gibt Haltestangen, es gibt Netze, es gibt auch solche Dinge, über die man diskutieren könnte. Die Diskussion würde aber gar nicht stattfinden, weil man eben der Meinung ist, das Einzige, was hier hilft, ist die Schusswaffe. Denn die Eigensicherung der Polizisten steht über allem. Und da sagen aber Experten, das müsste man diskutieren vielleicht, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt.
Britt, vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast.
Sehr gerne.
Britt Rösner ist Journalistin beim NDR und hat für das Politikmagazin Panorama 3 zum Fall von Oisin O. recherchiert. Ihren Film findet ihr in der ARD Mediathek und den Link dazu in den Shownotes. Autor dieser Folge ist Julius Pretzel. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Regina Stärke, Christiane Gerhäuser-Kamp, Laura Picerno, Viktor Weresch und Fabian Zweck. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Tschüss. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Bei Danke gut geht's um mentale Gesundheit. Journalistin Miriam Davutwandi spricht mit bekannten Menschen aus der Popkultur über ihre Erfahrungen mit mentaler Gesundheit. Und da geht's in einer Folge auch ums Thema Polizei und ihren Umgang mit Menschen in psychischen Ausnahmesituationen. Was für eine Rolle spielt der Umgang mit ihnen in der polizeilichen Ausbildung? Darum geht's unter anderem in dieser Folge Danke gut. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung.